Japan ist für sehr vieles bekannt. Für wunderbares Essen, für eine interessante Kultur und für merkwürdige Roboter. Die werden in sehr vielen Gebieten eingesetzt. Es gab Tests dafür, um Lehrer zu ersetzen. Es gab Tests für das Kümmern um ältere Mitbürger. Und genau an diesem Punkt möchten wir ein kleines bisschen einhaken. Denn auch aus dem Japanischen stammt der Begriff, so gesehen übersetzt, der Begriff Uncanny Valley. Was das ist, warum man sich damit beschäftigen kann, warum uns das auch ständig auffällt, wenn wir uns mit Robotik und Animationscharakteren beschäftigen, das möchten wir heute mal so ein bisschen besprechen, darüber sprechen. Und ihr wisst, Endgegner funktionieren nicht alleine, deswegen sitze ich hier natürlich auch wieder nicht alleine. Ich habe den werten Spike dabei und ich hoffe, ihm geht's heute ein bisschen besser als mir.
Also normalerweise ist das dein Satz. Heute sag ich ihn, ich bin müde.
Yay.
Und ich rege mich gerade über meine Lautstärke auf, denn die hat sich irgendwie wieder runtergeregelt. Technik, die entgeistert. Landet man dann auch im persönlichen Uncanny Valley. Bei Sachen, die eigentlich so sein sollten, wie man sie sich vorgenommen hat und dann irgendwie anders und fremdartig sind. Der Begriff ist sehr, sehr weit gestreut. Mittlerweile ist mir aufgefallen. Also es wird unglaublich vieles als Uncanny Valley bezeichnet. Es bezieht sich nur nicht nur noch auf Robotik und Animation. Bei mir ist das ganz schlimm in Animation. Ich kann es ja schon mal ganz gleich vorwegnehmen, welche Richtung wir uns auch bewegen werden. Ich habe ein Problem damit, wenn Spielegrafik so gut ist, dass ich Schwierigkeiten bekomme, sie von realen Sachen zu unterscheiden. Es gibt ja diese wunderbaren Videos mit der Unreal Engine 5, wo man zum Beispiel einen Bahnhof im Regen sieht und du hast annähernd kaum Indizien, ist das jetzt ein Video, was normalerweise abgespielt wird, oder ist das diese Animation? Das löst bei mir und wahrscheinlich auch bei mehreren anderen unglaubliches Unbehagen aus. Wo wir in einem dieser Kernelemente des Uncanny Valley sind. Mein Hirn kann das nicht verarbeiten, wirft es als fremdartig aus. Die Akzeptanzgrenze droppt rapide, könnte man so sagen. Und es ist halt einfach nur, ich in meinem Fall reagiere leicht phobisch sogar. Also wenn ich diese Animation sehe, mir stellen sich wirklich die Haare an den Armen auf, mir läuft es eiskalt den Rücken runter und ich empfinde einfach dieses Mega-Gefühl des Unbehagens.
Also ich glaube, wir müssen zuallererst mal klären, was ist denn das Uncanny Valley überhaupt und warum sollte man sich darüber mal Gedanken machen, weil man hat es bestimmt schon erlebt. Die meisten von euch werden es schon mal irgendwie erlebt haben. Also tendenziell ist zu sagen, um jetzt mal noch ganz schnell über die Fakten herzubrushen, um da nicht groß drauf einzugehen, der Begründer des Begriffs, wie gesagt, ursprünglich aus dem Japanischen. Ich werde jetzt nicht die japanische Sprache damit irgendwie schänden, indem ich versuche, den ursprünglichen Begriff aufzunennen. Das würde ich eh nicht hinbekommen. Deswegen übersetzt wäre es quasi das unheimliche Tal oder das Uncanny Valley, was der allgemeine gängige Begriff im Internet ist. Denn wie ihr auch wissen werdet, die Sprache im Internet ist eben hauptsächlich Englisch. Der erste, der dieses Phänomen, dieses Paradoxe, dazu kommen wir auch noch, Phänomen aufgefallen ist, ist der werte Masahiro Mori, ein japanischer Robotiker. Und dieser Begriff hat er aufgetan schon 1970, weil der gute Mann, wie gesagt, ist Roboterhersteller, Robotiker und hat festgestellt, je näher wir uns mit der Menschlichkeit, also je mehr ein Roboter sich an die Menschlichkeit, an das menschliche Aussehen, ans menschliche Verhalten annähert, desto eher wird er akzeptiert. Bis zu einem Schwellenwert, wo wir uns in das sogenannte Mensch, Nicht-Mensch, in diese Zone reinbewegen, wo ein Roboter dem Menschen so ähnlich aussieht, aber eben noch nicht perfekt, dass es dazu führt, dass wir sämtliche Fehler innerhalb dieses Robotergesichts sehen und das zu Unbehagen führt. Vor allem gerade, je mehr ein Roboter menschlich aussieht, desto eher wird er an menschlichen Standards gemessen. Soll heißen, wenn ein Roboter dann auf einmal anfängt, keine Ahnung, Häuser anzuzünden, dann wird er mit menschlichem Standard gemessen und Häuser anzünden als Mensch, nicht gut, böses Ding. Wenn das jetzt ein Roboter ist, der auf einmal völlig anfängt zu spinnen, loszudrehen und mit seinen Flammen durch die Gegend pupst, ist ein Roboter. Okay, der hat eine Fehlfunktion, der ist kaputt. Nimmt man ihm nicht so übel wie einer Maschine, die sehr stark einem Menschen ähnelt. Deswegen misst man da als Mensch mit zweierlei Maß. Und festgestellt wurde eben, dass wenn wir uns an diesen Schwellenwert annähern, dass es danach einen rapiden Drop gibt, den Spike auch gerade schon erwähnt hatte, dass wir dann quasi hier unten landen, unterhalb der Akzeptanzgrenze. Und dann heißt es plötzlich, okay, das finde ich unschön bis abstoßend. Ich möchte das nicht sehen. Das finde ich gruselig. Und wenn wir uns dann quasi über diesen Schwellenwert wieder hinaus entwickeln, darüber hinaus wieder steigen, da oben ist quasi dann der Top-100%-Satz. Das ist dann, wenn es wieder quasi von einem Menschen nicht zu unterscheiden ist, dann, ja, wir können es von einem Menschen nicht unterscheiden. Deswegen können wir auch nicht sagen, ob es ein Mensch ist oder nicht. Und da ist dann die Akzeptanz wieder voll und ganz gegeben. Und dieses Phänomen wurde erst quasi als Paradox dargestellt. Denn ihr müsst ja überlegen, als Roboterbauer fängst du an, du hast da irgendwie dein komisches Konstrukt, das sieht nach nichts aus. Sagen wir R2-D2, sieht aus wie so ein kleiner komischer zylindrischer Klotz. Und dann gehst du immer weiter, packst einen C3PO hin, der sieht dann halt schon ein bisschen menschlicher aus, hat ein menschliches Gesicht ansatzweise. Und dann gehst du immer weiter die Leiter hoch und hoch und hoch, versuchst immer menschenähnlicher zu werden und plötzlich fangen alle Menschen an, deine Roboter abstoßend zu finden und du verstehst nicht, warum. Wahrscheinlich, weil du voll in der Betriebsblindheit drin bist. Und dieses Phänomen lässt sich, wie gesagt, obwohl es so paradox ist, ne, wir mögen es so lange, bis es diesen Schwellenwert erreicht, lässt sich immer und immer wieder reproduzieren. Und dafür haben wir vielleicht später auch noch ein paar Beispiele, wenn uns mehr einfallen als das eine, was ich aufgeschrieben habe. Wir werden sehen.
Mir fallen tatsächlich zwei bestimmte Videospiele zu der Thematik tatsächlich ein. Zum einen, wo du den Unterschied halt optisch überhaupt nicht wahrnehmen kannst. Klar, die Spielegrafik ist was anderes, die ist sehr plasticky. Fallout, die Synths, die späteren Modelle sind von Menschen überhaupt nicht mehr zu unterscheiden. Im Wesen nicht, im Benehmen nicht, sie essen, sie trinken, sie schlafen und allem drum und dran. Viele denken auch, sie sind Menschen. Und dann hast du das andere Beispiel, wo du sagst, wo zum Beispiel ein Merkmal da ist, dass du erkennst kannst, dass es nicht nicht menschlich ist. Detroit Become Human. Denn die Androiden sehen ja sehr, 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 sehr menschlich aus. Bis auf ein kleines Merkmal. Der Ring an der Schläfe. Wodurch sie dadurch erkannt werden. Das heißt, du hast halt wieder diesen Schwellenwert. Es ist menschlich. Und dann hast du da dieses eine kleine Merkmal, was dir wieder in den Gedanken ruft. Ist doch kein Mensch. Es ist irgendwie fremdartig. Was man ja auch im Spiel, ohne es jetzt großartig zu spoilern, grandioser Titel, solltet ihr spielen. Unter anderem ist das, könnte man die Gesellschaft in diesem Spiel auch bezeichnen als Deep Dive ins Uncanny Valley.
Wobei in der Gesellschaft die Androiden ja großartig akzeptiert werden. Abgesehen davon, dass es eben zu manchen anderen gesellschaftlichen Problemen kommt, die ich jetzt auch nicht spoilern möchte, weil sie sind auch teilweise Teil des Spiels. Aber sie werden ja nicht als solches abgelehnt, weil sie gruselig aussehen, sondern sie werden akzeptiert, weil sie nützliche Arbeitskräfte sind und halt auch saugünstig. Ich meine, was war das? Die eine, wie heißt sie? Kara, glaube ich?
Ja.
Das Mädel, man spielt ja tendenziell diese drei, ich glaube, die sind doch auf dem Cover drauf. Ich weiß es nicht mehr genau. Mittlerweile sollte man wissen, es gibt drei Figuren, die man spielt. Und eine davon ist Kara. Und ich glaube, mich zu erinnern, Kara kostet in dieser Spielewelt, in diesem Spieleuniversum 400 US-Dollar für einen voll funktionsfähigen Androiden, der auf dein Wort hört und alles macht, was du sagst. Ich meine, wir bezahlen Smartphones, die teurer sind. Ich hätte lieber den Androiden.
Aber man hat auch gemerkt in dieser Welt, und das kann ich sagen, dass diese Androiden halt immer wie der letzte Schmutz behandelt wurden, quasi wie Sklaven.
Sie waren Sklaven.
Ja, das definitiv. Aber du hattest halt immer dieses, du bist kein Mensch, benimm dich nicht wie ein Mensch. Und dann wurde nach unten getreten quasi, weil Unbehagen, weil die Angst, also das schwang von Anfang an irgendwie immer mit, die Angst, dass eine Maschine den Schöpfer über ihn hinaus wächst. Ja. Auch das sorgt ja für dieses Feeling des Uncanny Valley. Ne? Das ist halt, da kommt dann halt wieder diese Angst. Ist das, was ich da geschaffen habe, besser als das, in Anführungsstrichen, Original, wo ich das Muster hergenommen habe. Das hast du zum Beispiel ganz stark bei Fallout halt mit den Synths.
Ja, bei den Synths kann ich mich, glaube ich, nur daran erinnern, die sind ja auch mit irgendwie so einer Art Haut überzogen, oder? Und wenn man die dann, ich kann mich da an diesen einen Synth-Agenten, nee, was war der, Detektiv?
Ja, das war ja noch ein sehr, sehr altes Modell, wo er noch diese Gummihaut hatte, ja.
Also, ja gut, dazu bin ich zu wenig drin in Fallout.
Die haben später tatsächlich, wie man das aus den Terminator-Filmen kennt, haben die tatsächlich so einen Hautlayer, der dann quasi Echthaut nachempfunden ist, der kann bluten und einem drum und dran. Also sehr, sehr humanoid. Ich meine, es gibt eine Szene in dieser Terminator-Serie, die ist, glaube ich, Anfang oder Mitte 2000er gewesen. Gibt es eine Szene mit einem, es gibt ein Mädel, die muss den einen Dude beschützen. Ist ein Terminator. Und der Lehrer ist auch ein Terminator. Und es gibt dann eine Szene, und da siehst du dann halt dieses, mit der Haut und der Fleisch und drum und dran. Es klappt sich eine Tasche in seinem Bein auf. Und du siehst dann, wie das Gewebe reißt und einem drum dran, und da steckt eine Pistole drin.
Okay.
Aber der Bereich blutet und einem drum und dran. Oder Blade Runner, die Hautjobs, was auch Androiden sind. Die werden nur Hautjobs genannt, weil sie eine spätere Form sind, die auch optisch vom Menschen nicht mehr zu unterscheiden sind. Wenn du sie schneidest, bluten sie und einem drum und dran.
Okay. Ich musste gerade an Terminator 3 denken, mit Arnie als, war es 3? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, es war Terminator 3. Wo er auch irgendwie seinen Akku neu, er braucht irgendwie einen neuen Akku, weil sein anderer beschädigt ist oder so, und der schneidet sich auch irgendwie quer durch die Brust und zieht dann das Ding raus, wirft es raus, explodiert. Aber es hat ja wirklich auch so eine Hautschicht obendrauf, im Vergleich zu dem Vieh, das ihm verfolgt, was gefühlt irgendwie aus Quecksilber bestand. Aber gut. Falls ihr Terminator noch nicht gesehen habt, jetzt haben wir auch da ein bisschen was, aber ich glaube, wer jetzt Terminator noch nicht gesehen hat, der hat was ganz anderes verpasst und hat nach diesem Podcast was anderes zu tun. So.
Schaut die Terminator-Filme. Sie werden zwar nach hinten immer schlechter, aber 1 und 2 sind Gold wert.
Ich finde 3 auch noch gut.
Ich fand den nicht gut, wo der erste zum Prototyp wurde, mit seiner schweren Erkrankung oder Todesurteil oder was auch immer er hatte, wo seine Organe dann in diesen Androiden geproppt wurden.
Ich glaube, das war der vierte.
Das war der vierte, ja. Den aktuellen habe ich noch nicht gesehen.
Teil 3 ist ja mit dem Sohn von Sarah Connor, warum auch immer sie diesen Namen nehmen mussten. Ich musste halt immer an die Sängerin denken.
Die Sängerin hat sich nach diesem Charakter benannt.
Gut, bei mir war es vom Kennenlernen andersrum. Fuck.
Also, wenn ich das Interview noch richtig in Erinnerung habe, sie ist gefragt worden, warum nennt sie sich als Künstlernamen Sarah Connor, weil sie diesen Charakter der Sarah Connor so gut findet. Diese Badass-Frau, die alleine im Leben steht, alleinerziehend, muss sich gegen Wesen aus der Zukunft, die technisch weit überlegen sind, rumschlagen, und sie tritt diesen Blechbüchsen, wie sie ja so gerne genannt werden, in den Hintern. Und das fand sie halt als Frauenbild, fand sie das halt sehr, sehr cool. War, es ist eine der stärksten weiblichen Charaktere zu der Zeit gewesen, muss man halt einfach sagen. Mit Ellen Ripley.
Ja, ich hätte nur nicht gedacht, dass Sarah Connor, also die Sängerin Sarah Connor, Terminator-Fan ist. Aber hey, wer hat gesagt, dass man hier nicht was lernen kann, ne? Also, auch wir lernen noch was voneinander. Das eine, was ich noch hier noch mit erwähnen wollte, wie gesagt, also es geht natürlich einerseits um das Aussehen der animierten Figur, des Roboters, dem was auch immer. Es geht aber auch darum, wie besagtes Ding sich verhält. Wenn du ein komplett abstraktes Roboterwesen hast, sagen wir jetzt, wie zum Beispiel R2-D2, und der macht irgendwas Menschliches, dann würden wir trotzdem diesen Roboter nicht nach menschlichen Maßstäben beurteilen oder werten. Es ist halt einfach nur, oh, guck mal, der hat was gemacht, was wir auch machen. Das ist, dann wird als süß oder sonst irgendwas aufgenommen. Es macht den Roboter ein bisschen nachvollziehbarer. Wenn du andererseits aber wieder ein sehr, sehr stark menschenähnliches Gebilde hast, in welcher Form auch immer, und das verhält sich dann unmenschlich, kalt, roboterartig, dann wird es eben sehr schnell abgelehnt. Also diese Differenz muss man auch noch ziehen. Ein deformierter Roboter, der menschliche Dinge tut, cool. Ein menschenähnlicher Roboter, der unmenschliche Dinge tut, nicht cool. Mögen wir nicht. Und da habe ich ein lustiges Beispiel gefunden, denn auf der CeBIT und wahrscheinlich auch zigtausend anderen Technikmessen, aber hier wurde eben die CeBIT erwähnt, wurden Staubsaugerroboter vorgestellt, die Hunger verspüren oder beziehungsweise Hunger simulieren. Je leerer der Akku, desto schneller versuchen sie, auf ihre Base Station zurückzukommen, um quasi sich wieder aufzuladen. Und da haben dann die Besucher haben sich den Spaß gemacht, diesen Robotern den Weg abzuschneiden, wenn sie Hunger hatten, Hunger hier in Anführungszeichen, Und dann zu schauen, wie sie immer verzweifelter und immer schneller werden auf dem Versuch, quasi zurück zu ihrer Base Station zu kommen. Was ich finde, einerseits ein sehr übles Bild auf uns Menschen wirft, weil haha, komisches, dummes Ding, was ich nicht verstehe, leidet, auch hier in Anführungszeichen, ist halt nur programmiertes Verhalten, aber für mich als Mensch sieht es so aus, als würde es verzweifelt versuchen, zu seiner Nahrungsquelle zu kommen und ich stelle mich davor und sage, hö, ich lass dich nicht durch. Finde ich schwierig, sehr, sehr schwierig. Und andererseits hast du eben das Ding, du hast einen Roboter, der menschliches Verhalten zeigt, was den Roboter somit für dich attraktiver macht. Einfach nur das Ding, was nicht menschenähnlich aussieht, tut so, als sei es menschenähnlich, für dich süß. Das war ein Beispiel, was ich gefunden habe, wo ich mir dachte, also ja, cool, irgendwo. Aber muss mein Roboter das können? Muss mein Roboter das machen? Und warum gibt es Leute, die dann so einen perfiden Spaß daran haben, dem Ding den Weg zu verwehren? Und andererseits wurde auf der CeBIT eben auch beobachtet, je menschlicher der Roboter, aber eben noch nicht wirklich quasi ununterscheidbar, desto ablehnender reagieren die Leute irgendwann. Ja, Kinder fangen manchmal sogar an zu weinen.
Da muss ich an diesen einen Roboterkopf denken, dieser weibliche Roboterkopf mit dem neuralen Netzwerk und einer KI verbunden ist.
Ah ja, ich weiß, was du meinst. Oh Gott, wie heißt die?
Ich vergesse den Namen auch immer wieder. Sie hat sich ja den Namen, glaube ich, auch selber gegeben.
Ich weiß es nicht genau.
Und ist das nicht sogar die momentan dieses Gerichtsverfahren führen will, um als menschliche Lebensform anerkannt zu werden?
Ich weiß nicht, ob sie das war. Der Roboter heißt übrigens Sophia.
Sophia, genau, dankeschön. Da paart sich Neugierde und Skepsis, weil sie kann, ich sage mit Absicht sie und nicht es, weil ich finde diese Begrifflichkeit es immer sehr abwertend. Egal, was man bezeichnet, als es zu bezeichnen, finde ich irgendwie abwertend, aber das ist so ein Ich-Problem. Sie kann halt sehr, sehr komplexe Fragen auch beantworten, was halt schon sehr, sehr interessant ist. Mir ist aber noch ein Beispiel eingefallen, das habe ich dir vorhin als Bild verlinkt, wo es dann auch darum geht, das ist auch für mich so eine Reise ins Uncanny Valley gewesen, aber weniger mit der Ablehnung dieser Figur, sondern was in diesem Film passiert. Und zwar meine ich auch einer der Meisterwerke mit der Hauptrolle Robin Williams, der 200 Jahre Mann. Vom Androiden, der halt wirklich aussieht wie ein Blechmann. Ich glaube, er ist auch so als Blechmann bezeichnet worden. Du kannst das Bild ja hier irgendwo dann einmal kurz einblenden vom das Cover. Da sieht man auch quasi beide Gesichter von ein und derselben Rolle. Also das ist quasi das Vorher- und Nachher-Bild in junger Form. Und da ging es darum, dass ein Roboter anstrebt, ein Mensch zu werden und als Mensch anerkannt werden will und trifft dabei sehr, sehr stark auf Ablehnung. Aber er lernt, er hat ein Bewusstsein. Also er hat wirklich so dargestellt in dem Film, ein reelles Bewusstsein inklusive Weiterentwicklung, Emotionen, allem drum und dran, also quasi alles, was man definieren würde, außer jetzt Knochen, Fleisch, Blut und bla, Menschlichkeit, sondern auf der kompletten verstandlichen Ebene menschlich. Mhm. Und damit beschäftigt sich dieser Film und auch die Ablehnung und dann dieses von oben herab und er ist ja nur eine Blechbüchse und dann sieht man halt diesen Wandel, wie er halt durch Forschung, er forscht selber immer mehr, ich spoilere jetzt den Film, ich weiß, aber es ist wichtig für diese Situation, wie er immer menschlicher wird und auch immer menschlicher aussieht. Okay. Und demnach dann halt auch auf Ablehnung trifft, weil, wie du sagst, es ist dieser Übergang, ne? Es ist noch nicht 100% und du weißt es noch und dann so, nee, geh mal weg, du.
Da müsste man auch eigentlich mal diesen Graphen jetzt irgendwo einblenden, den ich da auch rausgesucht hatte. Der ist von Wikipedia, by the way. Wo man dann eben genau diese Kurve sieht, wo es dann runterdroppt und dann eben erst nach einer Weile wieder hochgeht, wenn wir uns so nah an das Menschliche aneignen, annähern, dass es eben kaum noch bis gar nicht unterscheidbar ist. Und jetzt die ursprüngliche Frage mal aufzugreifen, warum sollte mich das Uncanny Valley interessieren? Warum? Einfach nur warum? Ihr habt bestimmt auch alle schon mal einen Film gesehen, wo ihr der Meinung wart, das sieht irgendwie, das wirkt ganz seltsam, das sieht nicht richtig aus. Ihr habt vielleicht schon mal Bilder von besagten Robotern aus Japan oder sonst wo gesehen. Und der Film, der immer wieder rangezogen wird, wenn es darum geht, das Uncanny Valley zu demonstrieren, ist tatsächlich der Polar Express aus dem Jahr 2004. Glaube ich mit, was war das, Tom Hanks in der Rolle des Schaffners oder so. Und dieser Film hat es eben geschafft, so nah an das Menschliche ranzukommen, dass die Figuren menschlich aussehen, aber eben schon, also nicht genug, sie haben noch die Kurve nicht gekriegt, um 1:1 wie Menschen auszusehen. Und deswegen empfanden viele diesen Film als sehr unangenehm. Heutzutage gehen auch die meisten Animationsstudios davon weg, dass Menschen wie Menschen aussehen müssen. Ich meine, du hast häufig sowas wie die Unglaublichen, die dann eben sehr cartoonhafte Proportionen haben. Dann hast du hier den Mr. Incredible, der halt aussieht, gebaut ist wie ein Schrank. Du hast die Tochter, die dann halt so dünn ist wie ein Streifen. Also teilweise müssen dann halt eben unnatürliche Proportionen gefunden werden, damit es nicht zu menschlich aussieht. Als Beispiel der Film Oben, wo, ich habe leider seinen Namen vergessen, von dem alten Mann, dem das Haus gehört, der hat wirklich so einen richtigen Quadratkopf, also wirklich sein Kinn macht so einen 90-Grad-Winkel, eben alles so Tricks, damit die Menschen, die Animationsmenschen, nicht zu echt aussehen, um von uns abgelehnt zu werden. Da gab es einen anderen Film, den ich mir leider nicht gemerkt habe, der genau das leider versucht hat, in diese sehr stark menschliche Richtung zu gehen und dadurch auch massiv gefloppt ist. Das heißt, wenn ihr einen Animationsfilm nachschlagt und euch wundert, warum ist der so wahnsinnig gefloppt, müsst ihr euch einfach mal ein paar Szenen daraus ansehen. Und sobald ihr irgendwie Unbehagen spürt, erfahrt, könnte es sein, dass sich eben dieser Film im Uncanny Valley verloren hat und deswegen wahrscheinlich von den Massen abgelehnt wurde.
Welchen Film ich auch noch gesehen habe, der diese Symptomatik des Uncanny Valley aufruft. Ich will mir den Film noch anschauen. Ich habe ihn bisher noch nicht gesehen, weil wir kommen noch auf einen, demnächst noch auf ein anderes Podcast-Thema, was damit zusammenhängt. Ich mag Actionfilme. Ich mag es, wenn es explodiert und knallt und einem drum und dran. Ich würde niemals eine Waffe selber in die Hand nehmen. Habe ich zwar schon, aber ich würde niemals, ne, aktiv so irgendwas, kann ich nicht, mag ich nicht. Videospiele ist okay. Ein Film, der das auch noch triggern kann, ist der Film Outside the Wire. Dort geht es um einen Offizier, glaube ich, der amerikanischen Armee, und dieser Offizier ist ein Android, ein Prototyp-Android. Und da gibt es auch ein Bild zu, wie er so quasi seine Haut ablegt. Also er hat dann so ein Chassis quasi, was die Optik von Haut emulieren kann. Sieht aus wie so ein Biokunststoff. Und das kann bei vielen auch sehr, sehr unbehagen. Wenn dann auf einmal der Arm anfängt, so eine komische Animation zu machen und dann ribbelt sich das weg und dann siehst du da wie so Kunststoff und siehst dann den Knochen, der eigentlich Flacheisen, Schläuche und allem drum und dran ist. Das kann das bestimmt auch, wo du sagst, mit diesem sehr, sehr stark menschlichen, humanoiden SFX, wovon man ja in großen Teilen auch tatsächlich weggegangen ist. Und dann siehst du halt solche Animationen dann wieder. Ich weiß nicht, ob du gerade geschaut hast nach dem Film.
Ja, habe ich. Es ist sehr unangenehm, ja. Ich fand es nicht schön.
Naja, wenn du dann, vor allem wenn du da diese, es gibt so eine Szene, ich stelle das jetzt mal bildlich nach für die im Podcast, der Offizier steht in seinem Zelt, glaube ich, ist das. Das ist ein Einsatzzelt und drückt sich die Hände in die Hüfte. Diese typische Haltung, die viele Menschen haben, wenn sie irgendwie der Meinung sind, so, ab dem Punkt jetzt nicht weiter, ich will jetzt nicht mehr diskutieren, so diese typische Haltung. Mhm. Und du siehst halt nur diesen Hautüberzug und dann siehst du halt so einen Schulterbereich, der aus Servos besteht, die Arme durchsichtig, die Hände sind dann wieder menschlich, der Kopf ist menschlich und der Hals. Und du siehst dann quasi einfach so ganz dünne Kabel in diesem Körper und hinten ein metallenes Rückgrat. Also ich sehe dieses Bild und es ist alienated. Ich glaube, das ist auch so ein passender Begriff, der auch mit dem Uncanny Valley einhergeht. Fremdartig. Es wirkt unangenehm. Aber ich will diesen Film noch sehen, weil es ein guter Actionfilm sein soll.
Ich habe gerade das perfekte und auch recht aktuelle Beispiel gefunden, was ich dir gerade mal in Zencaster haue, das Bild, was das perfekt beschreibt. Da geht es zwar nicht direkt um menschenähnliche Darstellung, sondern ja, sondern es geht darum, dass etwas versucht wurde, zu realistisch an das vorige Original ranzulehnen. Was meine ich? Ihr könnt euch vielleicht alle an den Film, an den ersten Sonic-Film erinnern, der 2020 rauskam und den Shitstorm, den der Trailer, der allererste, für diesen Film ausgelöst hat. Das Ding ist mittlerweile auch als Meme legendär, nennt sich Ugly Sonic. wo einfach versucht wurde, Sonic als Neuauflage näher an einen echten Igel ranzubringen. Die Nase war spitzer, der Mund war kleiner, die Augen waren weiter auseinander und kleiner. Und das sah einfach nicht richtig aus. Das, wahrscheinlich das Erste, wie man das irgendwie mit so einer Stecknadel feststecken kann, es sieht einfach falsch aus, es sieht nicht richtig aus. Und da ist jetzt einmal völlig hingestellt, ob das jetzt an der damaligen Vorlage näher dran ist, einfach der Versuch, eine Cartoon-Figur, eine Comic-Figur an eine realistische Tierart, einen Igel ranzubringen, sah unnatürlich aus. Und das fanden auch eigentlich wahrscheinlich so 90-99% die aller Menschen, die diesen Trailer gesehen haben und die es interessiert hat. Und aufgrund dessen, diesen Protest, der daraus entstand, haben die Regisseure, wer auch immer da das quasi letztendliche Wort drauf hatte, haben auch gesagt, okay, wir können diesen Film so nicht rausbringen, der wird komplett floppen, das wird keiner schauen, nicht nach diesem Outrage. Wir redesignen das komplette Ding, das Sonic-Design muss umgeworfen werden. Das haben sie gemacht, es hat funktioniert, das Ding ist scheinbar nicht gefloppt, also ich habe ihn nicht gesehen, aber scheinbar war es schauenswert, denn wir werden einen zweiten Film davon kriegen oder haben ihn schon gekriegt, ich weiß es nicht genau. Sonic 2 gibt es auf jeden Fall. Und da hat die geballte Macht des Unwohlseins dafür gesorgt, dass die den kompletten Film quasi nochmal umbauen mussten. Oder zumindest alle Sonic-Render, die es da draußen gab. Was ich sehr faszinierend finde und eben dafür spricht, dass das kein Phänomen ist, was klein gestreut ist, sondern es ist irgendwie etwas grundlegend Menschliches. Was wahrscheinlich auch nicht schlecht ist, denn wenn wir einen Menschen sehen, der aus irgendeinem Grund etwas tut, was er nicht tun sollte oder eben aus irgendeinem Grund anders aussieht, als wir es erwarten, könnte das, wenn man das jetzt ganz blöd spekuliert, wahrscheinlich auch so ein Urinstinkt-Überlebensmechanismus sein. Denn entweder war der dann krank oder hat sich irgendein Infekt eingeholt, wodurch er sich dann eben irgendwie anders benommen hat, irgendeine Gehirnkrankheit etc. etc. musste dann in der Steinzeit ausgestoßen werden, war nicht überlebensfähig. Keine Ahnung, ob das daher kommt. Weiß ich nicht. Wäre aber zumindest eine Erklärung, die nicht völlig weit hergeholt klingt.
Was übrigens nicht unter Uncanny Valley fällt, ist dieses Fremdheitsgefühl, wenn zum Beispiel Charaktere aus der Kindheit in aktuellen Adaptionen anders aussehen. Das ist definitiv kein Uncanny Valley, das ist meist einfach nur ein dummes Mindset. Naja, bestes Beispiel ist ja derzeit Ariel, wo viele in diese mit, ja, Uncanny Valley und bla 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 und das versuchen zu rechtfertigen, warum das so ist, ist eine Fantasiefigur, dann hätte man sich theoretisch, ich bin dann mal ein paar Jahre gedanklich zurückgerannt, dann hätte man sich bei den Wesley Snipe Blade-Filmen auch massiv aufregen müssen, denn der Comic-Charakter Blade, der ursprüngliche Comic-Charakter Blade ist weiß. Hat sich keiner darüber aufgeregt, da gab es dieses Getue nicht, weil geiler Schauspieler, Rolle passt die Arsch auf Eimer. Und genauso ist das dann halt auch bei Herr Barry mit Ariel. Ich freue mich auf den Film. Und es hat nichts mit Uncanny Valley und fremdartig zu tun, weil es ist ja schon ein fremdes Wesen als Meerjungfrau. Ich meine, der Ursprung kommt von Seekühen.
Ich finde es ja viel interessanter, dass Leute dann da argumentieren, ja, das ist ja irgendwie an der Küste von sowieso und unter Wasser kann man gar nicht braun werden und bla bla bla. Ja, aber Leute, es gibt auch keine fucking, wie heißen die, Meerjungfrauen? Also, wir müssen da jetzt nicht mit irgendwelchen realistischen Standards rangehen, von wegen, die Sonne geht gar nicht so tief, da kann man gar nicht braun werden. Also, first of all, People of Color werden nicht irgendwie erst weiß geboren und dann schwarz, weil sie der Sonne ausgesetzt werden. Also, wenn ihr das denkt, habt ihr sowieso irgendwie irgendwo ganz weit falsch abgebogen. Also jetzt da mit realistischen wissenschaftlichen Standards ranzugehen an eine Fantasiefigur. Ich weiß nicht, habt ihr so viel Langeweile? Ist euch so langweilig? Was ist da los? Klärt mich auf, was mit euch schiefgelaufen ist.
Die Aussage kommt, das ist immer so tief unter Wasser und bla. So tief kann das gar nicht sein, ne? Wenn man sieht Korallenriffe und die Sonne scheint durch und das ist alles hell und sowas. Aber ich wollte nur mal das als Beispiel nehmen, weil auch da habe ich ganz viel gelesen mit, das fällt unter Uncanny Valley. Nein, das fällt einfach nur, ihr seid einfach nur dumme Rassisten.
Ja, das ist halt das Ding, ihr seid halt einfach Rassisten, fertig.
Das hat nichts mit Uncanny Valley zu tun. Also das ist das ist dieser berühmte Strohmann dann wieder.
Ja, das ist halt, also keine Ahnung, wie gesagt, ich habe auch gerade noch mal ein bisschen nachgeschaut, was es alles so für Claims gibt, die quasi versuchen, das jetzt irgendwie anders hinzudrehen. Von wegen, es ist eine dänische Story und deswegen sollte Ariel weiß sein. So, also, hä? Weiß ich nicht, ob das jetzt so ein Claim ist, den man unbedingt vertreten muss. Sie lebt ganz tief unter dem Meer und deswegen kann sie keine dunkle Haut haben. Da, wie gesagt, der Gegenhalt so, versuchst du gerade für eine Fantasiefigur wissenschaftliche Thesen zu finden, warum, wieso, weshalb? Wie gesagt, schwierig. Sie sind eine europäische mythische Figur und deswegen muss sie unbedingt weiß sein. Weiß ich jetzt nicht zwingend. Es gab es scheinbar auch in Asien und in Ozeanien in der Folklore, dass es da irgendwelche Unterwasserschlösser etc. gibt. Also quasi auch Unterwassermenschen, die da gelebt haben. Dementsprechend ist das kein reines europäisches Ding. Und das, was ich am schlimmsten finde, und das hat mich richtig wütend gemacht, du hast dann einen Clip gesehen von vielen kleinen Mädchen, eben People of Color, die den Trailer gesehen haben zum ersten Mal und von ihren Eltern gefilmt wurden und die dann eben endlich mal quasi eine Figur hatten, wo sie sagen können, oh cool, die sieht aus wie ich, in großen Anführungszeichen hier natürlich. Also eine Repräsentationsfigur in der Popkultur. Davon haben People of Color nicht so viele. Es gibt einfach nicht so viele quasi Prinzessinnen, die nicht weiß sind. Es gibt halt wesentlich mehr, die weiß sind. Und da gab es dann die Reaktion hauptsächlich in irgendwelchen Facebook-Kommentaren, so von wegen, soll ich jetzt mein Kind auch filmen, wenn sie, keine Ahnung, Dornröschen guckt und sagen, hier, guck mal, die sieht aus wie ich und kriegt dafür 1 Million Likes oder so. Und ich mir dachte, Leute, ihr habt das Konzept einfach nicht, ihr habt einfach das Problem auch nicht verstanden oder ihr macht euch Probleme, wo keine sind. Was ist schiefgelaufen mit euch? Wie gesagt, hat nichts mit dem Uncanny Valley zu tun. Bei weitem nicht. Es hat einfach bloß mit plain Rassismus zu tun. Ich weiß auch gar nicht, wie wir letztendlich hier gelandet sind. Achso, wegen Kindheitsfiguren und so weiter. Ja.
Genau.
Aber ja, diese Kontroverse muss man ja auch in Anführungszeichen setzen. Es ist kein Kontroverse. Es gibt nur eine Menge Leute, die sich im Internet darüber aufregen, völlig sinnloserweise. Macht keinen Spaß, sich da reinzulesen. Oder da den Gehirnschmalz, den nicht vorhandenen von Menschen sich reindrücken zu lassen. Ist sehr unangenehm. Macht unangenehme Dinge mit einem, ist deswegen aber noch lange kein Uncanny Valley.
Genau, und das war halt der Kern daraus, weil ich habe natürlich auch mich ein bisschen spontan eingelesen, dass das Thema hat mich so ein bisschen überrumpelt, aber es ist halt ein mega faszinierendes Thema. Und dann habe ich mal geschaut, was so Menschen so als Uncanny Valley definieren und momentan Top-Tier ist halt der Ariel-Film, warum auch immer. Und deswegen wollte ich es anbringen, dass das halt nichts mit Uncanny Valley zu tun hat, aber auch noch nicht mal im Entferntesten der Idee oder der Definition hinter Uncanny Valley.
Ja.
Spielegrafik, die man nicht mehr von Spiel und Realität unterscheiden kann, das fällt dann doch schon eher darunter. Da hatte ich bei Detroit Become Human hatte ich Probleme damit und The Quiet Man, obwohl man da, The Quiet Man war Hyperrealismus, aber off.
Ja, das ist ja das Problem.
Es war halt eine Kombination, es ist ein interaktiver Film quasi, um ein bisschen von der Handlung wegzunehmen. Und du bist dann von diesem, du hast einen Taubstummen gespielt und hast es auch seine Wahrnehmung gehabt im ersten Durchgang. Sehr schwierig macht es das, überhaupt den Inhalt des Spiels zu verstehen. Deswegen muss man es ja zweimal durchspielen, aber davon mal ab. Aber du hattest immer diesen Wechsel von der realistischen, weil es ein Video war, eine Szene, die wirklich gedreht wurde, in den Spielecharakter. Und dieser Übergang war fließend. Und du hast halt dieses typische Face-Rigging gesehen, so von der Optik her, ne? Du hast gesehen, es soll das Gesicht darstellen, aber du merkst dann so an den Ecken und Kanten, das ist eine Animation und irgendwas stimmt nicht. Da habe ich übrigens auch eine Sache gesehen, ich möchte jetzt nicht spoilern, da wird De-Aging benutzt und De-Aging in Filmen kann auch dieses Uncanny Valley hervorrufen. Gemini Man ist da ein gutes Beispiel, wo man es halt sieht und es jetzt sehr fremdartig wirkt. Aber es gibt auch eine Szene und ich werde den Inhalt des Films nicht verraten. Ich weiß auch nicht, ob es in einem Trailer gezeigt wurde. Und zwar im Film mit Sylvester Stallone, Samaritan. Dort gibt es eine De-Aging-Szene. Mit seinem Gesicht. Er sieht ja nun wirklich mittlerweile sehr alt aus. Und auch den Bart. Und man hat dieses Gesicht nachmoduliert in jung. Du erkennst das Gesicht, aber es wirkt gleichzeitig so befremdlich, dass es unglaublich unangenehm ist. Und dieses Gesicht, dieses animierte Gesicht hat 1,5 Minuten Screentime. Und taucht dann auch ab und zu einfach mal wieder so als Einblender mit auf. Das ist so du hast dann da diese Sequenz und dann auf einmal Sequenz.
Okay, eklig.
Es ist unangenehm. Ich weiß den Sinn dahinter, weil die Geschehnisse 30 Jahre her und ne, man ist nicht 30 Jahre lang genauso alt. Das funktioniert halt nicht.
Schön wär's.
Ja, und dementsprechend haben sie es genutzt, aber ja, Prime hat's da hier, Amazon hat's da so ein bisschen verkackt.
Ich find's aber schön, dass du De-Aging ansprichst, wo wir ja quasi in der letzten Folge erst noch über Dingensbummens geredet haben, über Deepfakes und die Möglichkeit des De-Agings, über Deepfaking und so weiter. Eine Sache, die ich noch recherchiert hatte, die ich sehr seltsam fand, weil das ist ja im Grunde der Inbegriff des Abbildens von menschlicher Bewegung, menschlichem Verhalten. Scheinbar kann es passieren, dass trotz Motion Capturing Menschen Animationen, die eben von anderen Menschen geschauspielert wurden, immer noch als unrealistisch einstufen. Das heißt, du hast in deiner Spieleproduktion oder in deinem Animationsfilm, steckst du einen Schauspieler in den Mocap-Anzug und der spielt die Szene 1:1 durch, eben so wie ein Schauspieler es in einer normalen Serie, in einer Realverfilmung auch machen würde. Und trotzdem sehen danach Menschen im Publikum diese Szene und beurteilen diese als unrealistisch und unangenehm. Weswegen dann selbst Mocap-Szenen noch von trainierten Animateuren nochmal glatt poliert werden müssen. Wahrscheinlich ein bisschen sauberer, ein bisschen weicher gemacht werden. Ich weiß es nicht genau. Oder ruckeliger. Ich weiß nicht, was wir Menschen als besser empfinden oder als natürlicher. Aber das war was ich gelesen hatte, wo ich mir dachte, also du hast den Menschen und du würdest ja in einer Realverfilmung dem Menschen nicht absprechen, dass diese Armbewegung hier seine Bewegung ist. Das ist eine natürliche Bewegung so gesehen, die führt dieser Mensch aus. Aber wenn ich das jetzt Mocap-mäßig mache und das die Figur tun lasse, wirkt das unnatürlich? Das ergibt irgendwie für mich gar keinen Sinn.
Da habe ich doch das Beispiel auch in der letzten, wir können es jetzt ja sagen, in der letzten Folge, es passt ja, diesmal passt es ausnahmsweise mal wieder. Blade 2, die Kampfszene, die ist nämlich eine Mocap-Szene.
Okay.
Wo ich gesagt habe, dass es zu 2D wirkt und mit der Beleuchtung sehr plastiky, Mortal Kombat-like. Oh, Mortal Kombat, die alten Mortal Kombat. Ich weiß nicht, ob du die Ursprungsvideospiele von Mortal Kombat kennst.
Wie weit gehen wir zurück?
Wir gehen jetzt sehr weit zurück. Das ist, auch da kommt Uncanny Valley richtig böse zum Tragen. Denn, ich weiß nicht, ob du es wusstest, wahrscheinlich wegen deinem Gesichtsausdruck, den ich gerade gesehen habe, eher weniger, wie die ersten Kampfspiele im Bereich Mortal Kombat gemacht wurden. Die haben keine Figuren animiert. Es waren Schauspieler, die bestimmte Movements nachmachen mussten, wie zum Beispiel den Schlag voller Seite. Diese Sachen sind aneinandergereiht worden, die musste also bestimmte Animationen selber ausführen. Und diese Charaktere sind dann in dieses Videospiel übertragen worden und haben gegeneinander gekämpft.
Wurde dann auch Schauspieler im Mocap-Anzug die Wirbelsäule rausgerissen?
Ne, das waren dann wieder ganz schlechte Animationen mit dazwischen, was man ja mit dem Puppeting dann machen konnte. Ne? Du hast ja das Model gehabt. Die standen dann da auch so und haben so gewackelt und einem. Und dann kannst du ja nach der Folge mal dir Mortal Kombat 1 die Videospiele und 2 anschauen. Auch das löst heutzutage auf jeden Fall und hat es auch bei mir damals sehr, 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 sehr starkes Uncanny Valley-Feeling ausgelöst, weil du dann halt diese Kampfarena hast, die komplett animiert ist und dann hattest du echte Menschen, ne, in 2D, die gegeneinander kämpfen und oh, ja, ganz,
nicht gut.
Ganz schwierig.
ja, ich glaube, das Letzte, worauf wir noch eingehen können, ja, die Folge wird wahrscheinlich ein Stück was kürzer werden. Da müsst ihr dann leider durch dieses Mal. Ich habe tatsächlich bei meiner Recherche noch eine wissenschaftliche, Anführungszeichen, wissenschaftliche Erklärung gefunden, beziehungsweise den Ursprung im Gehirn, warum wir das Uncanny Valley so wahrnehmen, wie wir es wahrnehmen. Es wurden tatsächlich für diese Studie nur 21 Leute getestet, weswegen diese Studie, finde ich, nicht aussagekräftig genug ist. Andererseits haben wir massenhaft, zum Beispiel am Beispiel des Sonic-Trailers, haben wir massenhaft erlebt, dass dieses Phänomen eben kein Phänomen ist, was einzelne Gruppen betrifft, sondern wahrscheinlich schon den Menschen als solches. Weswegen die Gruppe von 21 Leuten wahrscheinlich einfach bloß da war, um eventuell zu pinpointen, wo denn diese Sache im Gehirn stattfindet. Und dazu wurden, wie gesagt, diese Menschen hingesetzt. Die mussten Roboter durchsortieren. Die hatten, glaube ich, fast 80 Bilder vorgesetzt bekommen. Und die Bilder wanderten von komplett abstraktem Roboter bis hin zu super hyperrealistischem Roboter, der quasi vom Menschen nicht mehr zu unterscheiden war. Und sie mussten alle 80 Bilder nach Vertrauenswürdigkeit, also wie sehr vertraue ich diesem Roboter. Ich glaube, es ging um eine persönliche Eigenschaft, mussten sie machen. Sie mussten sagen, wie sehr sie diesem Roboter vertrauen, ein Geschenk für sie selbst auszusuchen. Irgendwie sowas in der Art. Und danach wurden die durchgerankt und währenddessen wurde mit einem MRT die Gehirnströme oder was misst man mit dem MRT? Keine Ahnung, es wurde das Gehirn gescannt mit dem MRT.
Und die Aktivität, ja.
Genau, die Aktivität im Gehirn. Und dabei stellten sie fest, also das meiste findet scheinbar im präfrontalen Kortex statt. Jetzt hier wahrscheinlich schlaues Bild einblenden. Was ist der präfrontale Kortex? Ich habe nämlich persönlich keine Ahnung. Ich bin leider nicht irgendwie mit der Neurologie so großartig vertraut. Ist aber scheinbar die Hirnregion, die als Sitz für unser Bewertungszentrum gilt, was in diesem Fall halt Sinn ergibt. Ich bewerte etwas nach dem Aussehen und Teil des Belohnungszentrums. Warum auch immer. Aber ja, hier werden halt ganz verschiedene Sachen bewertet, wie zum Beispiel, wie gut finde ich einen Roboter? Im Grunde, also wie gesagt, es sitzt im präfrontalen Kortex und das wertet scheinbar die Sympathie aus, wenn wir etwas ansehen, denn mehr als visuelle Reize wurden nicht genutzt. Was ich auch ein bisschen interessant finde, ich meine, wenn ein Roboter hyperrealistisch aussieht, dann aber mit einer sehr komisch verzerrten, krächzenden Stimme spricht, könnte das natürlich auch Auswirkungen darauf haben, wie ich ihn wahrnehme. Andererseits könnte ein komplett abstrakter Roboter mit einer sehr, sehr menschlichen Stimme sprechen und vielleicht wäre das auch unangenehm oder angenehm. Ich weiß es nicht.
Da gibt es doch diese japanischen Hotelroboter.
Ja, davon gibt es zig viele Hotels, die sowas haben.
Es gibt dieses eine Hotel, das null Belegschaft hat. Also kein Hotelpersonal, Küchenpersonal schon, weil so weit sind sie noch nicht, dass die Roboter halt kochen können. Aber dann fährt da dieser kleine Roboter rum mit einem lustigen Gesicht. Der kann entweder klingen wie irgendein Tier, wie eine Katze oder irgendwelche, was man so kennt, dieses Geräusche von sich geben. Aber er kann auch mit dir sprechen. Und sie haben mal ein Modell gezeigt. Ich glaube, da hatten die Hotelbetreiber sehr, sehr viel Spaß. Dieser Roboter sprach dann wie ein britischer Butler. Und das kam natürlich den Gästen auch, die zufälligerweise aus England kamen. Vielleicht hat man sich deswegen diesen Spaß gemacht. Das war denen sehr, sehr unangenehm, weil du hast da diesen kleinen, niedlichen Kasten vor dir, der dir Trinken aufs Zimmer bringt und all solche Sachen. Und dann kommt ja zum Beispiel so ein höfliches "May I assist you, sir?" vor diesem Blechkasten. Alleine der Gedanke, da merke ich so ein bisschen, wie sich die Nackenhaare aufstehen. Weil ich kann mir sowas natürlich sehr, sehr bildlich vorstellen.
Ich finde es auch schön, es gibt ein, um jetzt mal noch mit den Kuriositäten Japans vielleicht abzuschließen, es gibt ein Love Hotel, ich weiß nicht, ob man das mit Deutsch mit Liebeshotel übersetzen würde, das klingt irgendwie weird. Aber diese ganz bestimmte Art von Hotel gibt es in Japan. Und eines davon wird komplett von so animatronischen Robotern verwaltet. Also wenn du an die Rezeption kommst, steht dir plötzlich ein Roboter-Dinosaurier in Hotelkluft gegenüber. Und du musst an einem Terminal eingeben, was du halt haben möchtest. Und der bewegt sich die ganze Zeit, guckt dich an, rart ab und zu und spricht mit dir eben auf Japanisch. Das ist super seltsam. Also nicht irgendwie unangenehm, sondern weil es eben nicht menschenähnlich aussieht, sondern sich nur menschenähnlich verhält, scheinbar wieder lustig, scheinbar niedlich. Aber du musst aber überlegen, du checkst in ein Hotel ein und ein Roboter nimmt deine Reservierung entgegen. Also ein Dino-Roboter. Es hat schon was sehr Weirdes. Das ist sowas, wo man sich denkt, ja, okay, wenn nicht in Japan, wo sonst?
Und dann hast du, wenn du eingecheckt hast und du fährst auf dein Stockwerk, hast du neben dem Fahrstuhl meist noch so einen großen Monitor, wo halt eine Animationsvorlage kommt. Dieser Dino kommt dann aus so einem animierten Gebüsch raus und erklärt dir, wie das in diesem Hotel funktioniert, wie das mit der Zimmerkarte funktioniert und allem drum und dran. Ich habe diesen Clip auch gesehen. Es ist sehr weird. Und ich glaube, ich würde mich sehr, sehr unwohl fühlen.
Ich glaube, ich fände es lustig. Vor allem gerade in diesen Liebeshotellen möchtest du ja auch in der Regel keinem Personal begegnen, weil es da sehr viel um Diskretion geht. Ich meine, dass Japan ein sehr großes Problem mit Fremdgeherkultur hat, das müssen wir jetzt hier nicht zwingend anschneiden, ist aber unter anderem einer der Gründe dafür, warum diese Love-Hotels so gut funktionieren und so florieren und sich eben so Späße leisten können, beziehungsweise leisten müssen, dass sie komplettes Roboterpersonal haben, einfach bloß, weil es davon so viele gibt, dass du ein Alleinstellungsmerkmal brauchst.
Hier in Deutschland heißen die Dinger übrigens Stundenhotels.
Ja, aber da gehst du mit einer professionellen hin, oder?
Nein, nicht unbedingt.
Okay, dann keine Ahnung. Ich war noch nie in einem.
Das sind einfach Hotels, wo du pro Stunde fürs Zimmer bezahlst. Meist in Bahnhofsnähen, drin war ich noch nicht. Wird wahrscheinlich aussehen wie ein ganz normales Hotelzimmer.
Vielleicht ein bisschen schäbiger.
Eventuell oder vielleicht sogar ein bisschen hochwertiger sogar. Bei wechselnde Kundschaft in kürzester Zeit, könnte man ja sagen. Ist ja nun mal Fakt. Und ja, aber Diskretion ist da für diese Menschen sehr, sehr wichtig, weil da geht das nicht immer legit zu, auf jeden Fall.
Ja, da gibt es ja auch noch so einen so ein Funfact dazu, dass Shampoo und Duschgel, was in diesen Hotels dann im Badezimmer ist komplett geruchsneutral. Einfach bloß, damit man nicht einen fremden Geruch an dir feststellt, wenn du danach duschen warst. Da wird halt an alles gedacht, von vorne bis hinten, wo ich mir denke, wie sehr muss man sich mit der Thematik beschäftigen? Also klar, wenn du so ein Hotel aufmachst, wahrscheinlich schon sehr stark, aber wie sehr muss man sich in jede einzelne Facette dieses Prozesses reindenken, um sowas mit anzubieten? Ich meine, du hast teilweise da auch Hotels, wo du dann sämtliche Kostüme von einfach nur Cosplay bis tatsächlich irgendwie Fetisch dir zuliefern kannst aufs Zimmer. Die haben eine komplette Essensverpflegung etc. Fernsehprogramme, unter anderem halt auch der ganze 18-Plus-Stuff, den man dann schauen kann, sich mieten kann. Ich glaube, auf jedem, oder zumindest auf allen, weil ich schaue sehr viel Abroad in Japan. Ich glaube, das haben wir auch schon mehrfach thematisiert hier. Und er geht dann ab und zu eben mit seinem Kumpel, der schleift ihn dann in sämtliche Love-Hotels, die er finden kann. Und da liegt auch immer alles an, also was ist alles? Es liegt immer sehr viel Spielzeug bereit und Dinge, die man eventuell brauchen könnte. Wo der eine dann aus Versehen mal gemeint hat, es sei ein Karaoke-Mikrofon. Und seitdem wird er damit aufgezogen, was ich immer wieder sehr amüsant finde. du weißt wahrscheinlich, welche Art von Spielzeug ich meine, die wie ein Mikrofon aussehen könnte. Scheinbar auch sehr vertreten im asiatischen, amerikanischen Raum. Aber ja, das ist so diese ganze Branche, dieser ganze Zweig Love Hotels ist einerseits natürlich sehr, sehr praktisch, weil du als Ausländer, der kein Japanisch oder sehr wenig Japanisch spricht und halt nicht auf einem kommunikativen Level unterwegs bist, du könntest dein Smartphone rausholen, damit auf die Flächen zeigen, könntest dir es dir übersetzen lassen. Und ohne mit Personal sprechen zu müssen, könntest du in ein Zimmer einchecken, wenn du es schnell brauchst. Du kriegst Essen aufs Zimmer geliefert, du wirst nicht nach irgendwas gefragt und kannst dann am nächsten Tag direkt wieder raus. Und es ist angeblich auch gar nicht so teuer. Aber über die Preise habe ich keinen genauen Überblick. Aber das ist halt so, ich habe keine Ahnung, ich kann kein Japanisch, ich muss hier ganz dringend jetzt irgendwo einen Schlafplatz finden, weil ich war bis 3 Uhr morgens trinken. Perfekter Ort, besser geht's nicht.
Ja, und ich glaube, damit hätten wir soweit das Thema angeschnitten auch, wie wir es anschneiden konnten. Es ist halt, wie ihr merkt, sehr komplex. Vielleicht müsste man sich irgendwann mal mit einem Psychologen zu diesem Thema nochmal unterhalten. Das wäre vielleicht auch nochmal ein sehr, sehr interessanter Ansatz.
Das wäre saugeil. Mein Problem mit dem Thema ist halt wirklich, wir sind nicht so in dem Thema drin, dass wir darüber jetzt quasi eine Abhandlung halten können. Andererseits wollten wir die Folge nicht 10 Minuten lang machen, weil das hätten wir auch hinbekommen, dummerweise. Weil dieses Thema, da es zwar nicht zwingend in aller Leute Köpfe ständig drin ist, man aber relativ schnell runterbrechen und erklären kann, was es ist, ist es sehr schnell greifbar und bedarf nicht zwingend großer Erklärung. Also wenn ich euch jetzt sage, keine Ahnung, schaut euch den neuen Sonic an, wie er am Anfang war und wie er jetzt ist, merkt ihr sofort einen Unterschied. Ihr könnt quasi darauf zeigen und sagen, ja, das ist es. Was genau es ist, weiß ich nicht, aber ja, das ist es. Deswegen, weil es so ein sehr visuelles Thema ist, lässt es sich leicht zeigen und erklären. Aber eine Stunde damit vollzukriegen, wird halt sehr schwer. Es sei denn, wie du gerade meintest, wir hätten irgendwie jemanden vom Fach, der uns da erzählen könnte oder noch weiter mit reingehen könnte, warum, wieso, weshalb. Und was man eventuell tun kann, um das zu vermeiden, worum sich ja die ganzen Animationsstudios und Spieleentwickler heutzutage bemühen. Denn wenn du eins nicht willst, ist, dass dein Spiel, wo du Tausende bis Millionen von Dollar, Euro, was auch immer reingestopft hast, dass das in der Versenkung verschwindet, einfach bloß, weil du dummerweise zu realistisch, aber nicht realistisch genug warst, um dann eben als abstoßend empfunden zu werden. Das ist halt dann richtig Pain.
Ja, das auf jeden Fall. Ich hoffe auf jeden Fall, wir konnten einige Fragen in dem Bereich beantworten oder vielleicht euer Interesse wecken, euch noch mal ein bisschen mehr mit der Thematik rund ums Uncanny Valley zu beschäftigen. Es ist sehr, sehr facettenreich und wir werden wahrscheinlich in diesem Fall wirklich nur an der Oberfläche gekratzt haben, weil wir haben, sind zwar alle davon betroffen, wir haben alle Situationen, wo wir etwas sehen, was off ist, was nicht so passt, wie wir es kennen, wie es sich richtig anfühlen sollte oder sonst irgendwas und dementsprechend auch unter mit Ablehnung reagieren. Außer die Sachen, die wir angedeutet haben, die dann mit nichts zu tun haben. Ich möchte das nochmal sehr gerne erwähnen, weil ich da einfach gerne nochmal so ein bisschen nachbohre, weil ich solche Menschen halt verachtenswert finde. Aber das ist dann nochmal was anderes. Vielleicht reden wir da auch nochmal irgendwann eine Folge drüber und dann
Menschen sind Schmutz Part 2.
Ja, dann eskaliert das wirklich, dann reicht Explicit Tag nicht mehr aus wahrscheinlich.
Wird Patreon-exclusive.
Ja, das wäre dann wirklich ein Patreon-exclusive. Ja, es ist ein spannendes Thema. Ich werde mich so im Privaten auch noch mal ein bisschen weiter reinlesen. Die Folge hat so ein bisschen das Interesse geweckt, sich da so ein bisschen mehr einzulesen, warum und wieso das so ist. Und vielleicht haben wir irgendwann noch mal die Möglichkeit, mit einem Psychiater zum Beispiel zu reden, das Ganze mal aus einem anderen Blickwinkel oder irgendjemand, der sich mit Hirnen auskennt, in einem anderen Bereich.
Oder gleich beiden. Ne? Einmal einem Psychologen und einmal einem Neurologen. Das wäre cool.
Um dann da mal vielleicht ein bisschen auf einer anderen Ebene nochmal diesem Thema zu begegnen. Dann muss man nur hoffen, dass es halt nicht wirklich in den Medizinsprech ausartet und dann wir hier irgendwann sitzen.
Gut, aber da wäre es ja dann unsere Position, den Moderator einzunehmen und dann so ein bisschen die Kurve zu kratzen. Aber ja.
Was natürlich diese Folge auch nicht fehlen darf, was unglaublich wichtig ist, ihr werdet es hier unten jetzt gleich wahrscheinlich irgendwo eingeblendet sehen. Danke auch diese Folge wieder an unsere wunderbaren Patreons. Ich glaube, die Zahl hat sich derzeit nicht verändert. Es müssten also immer noch die liebe Amy, der liebe Michael und der liebe Dreimling sein. Da auch Dankeschön weiterhin auch diese Folge für den Support. Und ihr habt ja schon mitgekriegt, wir werden wahrscheinlich zwangsweise das Geld für einen anderen Bereich benutzen müssen, den wir eigentlich gar nicht nutzen wollen. Und das wird wahrscheinlich für diesen Dienstleister, den wir hier zur Aufnahme benutzen, damit wir weiterhin bei 1080p bleiben können, ohne irgendwie mit Wasserzeichen oder sonst irgendwelchem Käse bombardiert zu werden, den wir in unseren Videos nicht haben wollen. Demnach großes Dankeschön für den Support. Mittlerweile doch schon bei einigen eine sehr lange Zeit. Dankeschön dafür.
Ja gut, schmeißt du auch gleich noch die Abmod hinterher oder?
Kann ich machen natürlich.
Ich habe nämlich nichts mehr zu sagen, außer ich hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht zuzuhören, zuzuschauen. Ich hoffe, es war einigermaßen informativ. Ich habe versucht, so ein bisschen einerseits die Fakten mit reinzubringen, die halt quasi zur Entstehung geführt haben etc. Ich weiß, dass sowas sehr schnell trocken sein kann und dass sowas auch ein bisschen langweilt, aber es gehörte irgendwie mit dazu. Und dass es aus dem Japanischen kommt, wo aber auch die ganzen komischen Roboter herkommen, finde ich gleichzeitig lustig und, na wohl, was heißt gleichzeitig lustig? Und ich finde es einfach nur lustig. Gerade der Typ, der sich mit Roboterbauen beschäftigt hat, der das, dieses Phänomen dann entdeckt, weil er es wahrscheinlich am eigenen Leib erlebt hat, finde ich eine nice Sache. Ja, Thema für nächste Woche steht zum Glück schon, deswegen müssen wir uns da nicht zu Kopf zerbrechen. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, Spaß gemacht. Wir sehen uns nächste Woche wieder zur selben Zeit, so wie jedes Mal. Bis dann.
Natürlich nicht zu vergessen, ihr habt jederzeit die Möglichkeit, in Kontakt zu uns zu treten. Wir haben einen eigenen Community-Discord-Server. Dafür müsst ihr keine Patreons sein, um den zu joinen. Wir sind vertreten auf Twitter. Dort habt ihr auch zwei Hashtags zur Verfügung. Einmal, wenn es um die regulären Folgen geht, dann meist Hashtag Endgegner. Alles in Caps, das muss knallen. Und ansonsten, wenn ihr Fragen bezüglich habt zur Folge oder allgemein einfach so Themenvorschläge und so weiter und so fort, dann nutzt gerne den Hashtag AskEndgegner. Wir sind immer noch am Überlegen, was wir mit unserem Instagram und unserem TikTok-Account machen. Die sind auch da und eventuell dank der lieben, fleißigen Klipperei von Dreimling kann es auch sein, dass es demnächst zu ein paar Shorts kommt oder vielleicht auch sogar minütige bearbeitete TikTok-Clips aus den verschiedenen Folgen. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir versuchen euch mit noch mehr Content zu beliefern. Unser Problem ist nur so ein allgemeines Problem und das nennt sich Zeit. Demnach, danke, dass ihr die Zeit investiert habt, uns bis hierhin zuzuhören oder zuzusehen. Bewertet den Kram unglaublich gerne, teilt den Kram unglaublich gerne. Damit würdet ihr uns unglaublich helfen. Ihr kennt das. Internet, do your thing und allem drum und dran. Teilen, favorisieren und kommentieren. Alles, was den Algorithmus füttert. Ich weiß, wir klingen da wie so eine kaputte Schallplatte. Aber wir möchten es trotzdem erwähnen, damit wir halt die Möglichkeit haben, auch andere Menschen mit unserem Inhalt zu erreichen. Und vielleicht gefällt es der einen oder anderen Person. Demnach war es das. Jetzt schon mal ein bisschen kürzer mit der heutigen Ausgabe der Endgegner. Und wir sehen uns dann oder hören uns beim nächsten Mal wieder. Also haut rein, wir sind raus.